So, wir würden gern fortfahren. Ich freue mich sehr, begrüßen zu können Christian Hofstadt und Michael Nagenborg, die uns ausgehend von dem Computerspiel World of Warcraft etwas entwickeln werden über die Struktur des Panoptikums unter hochentwickelten digitalen technologischen Bedingungen. Christian Hofstadt arbeitet an der Universität Karlsruhe. Michael Nagenborg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen und lehrt an der Universität Karlsruhe wie auch der Hochschule der Medien in Stuttgart. Beide sind vorgetreten als Herausgeber einer Reihe Aspekte der Medizinphilosophie und anderer Texte, die sich sowohl zur Medizin wie aber auch zur Frage von Räumen und Metaphern von Räumen bewegen, sodass ich mich freue, in der Erwartung, dass dieser Vortrag jetzt zum Kreuzungspunkt einer ganzen Reihe von Fragestellungen und Diskursen wird, umso mehr, als ich von dieser World of Warcraft nicht die leiseste Ahnung habe.
Ja, dann bedanke ich mich schon mal, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Michael Nagenborg. Sie hören, ich leide noch ein bisschen an einer Erkältung. Gestern waren wir noch auf einer Heavy-Metal-Konferenz, da war es viel schlimmer. Ich habe dann ein, zwei Angebote für eine Death-Metal-Band gekriegt, als Sänger dort auch einzusteigen. Von daher hoffe ich mal, dass es jetzt soweit gut funktioniert. Ja, da jetzt schon gerade das erste Geständnis kam, die World of Warcraft kenne ich gar nicht. Wer kennt World of Warcraft hier im Saal? Wer spielt World of Warcraft? Okay. Also damit wir ungefähr wissen, auf welchem Niveau wir arbeiten müssen. Es geht also jetzt im Folgenden um Unterhaltung, um Überwachungsmechanismen in Unterhaltungsprodukten. Und wir bleiben dabei zunächst einmal auf einer sehr deskriptiven Ebene, um überhaupt mal zu beschreiben, was passiert denn überhaupt bei Online-Spielen, weil das Thema Videospiele und Überwachung in der Literatur so gut wie gar nicht beachtet wird. Und ich denke, was hier auch immer wieder als Interesse formuliert wurde, nämlich Widerstandsmöglichkeiten zum Beispiel, das ist etwas, was Sie bei uns im Vortrag nicht direkt finden werden, woran wir dann aber eben der Diskussion anschließen können, weil hier wird es auch so ein bisschen darum gehen, dass Überwachung eben auch Spaß machen kann oder dass es eben sehr viele Menschen gibt, die sich freiwillig Überwachungsmechanismen unterwerfen. Azeroth ist die Welt, in der World of Warcraft spielt. Das heißt der Name der virtuellen Welt. Okay. Also, wir haben unseren Vortrag in 6 Teilen gegliedert. Wir wechseln uns immer ab. Einer von uns beiden übernimmt einen Teil. Es gibt eine kurze Einleitung, dann werden wir von Kriegsspielen sprechen. Dann über verschiedene Perspektiven auf den Krieg in World of Warcraft. Und dann schließlich über den panoptischen Aspekt innerhalb des Spiels und dann eine Zusammenfassung bieten. Genau, das Ding hier benutzen, richtig? In der Einleitung möchte ich ganz kurz beschreiben, warum wir das Thema gewählt haben, warum wir diesen Zugang so gewählt haben, wie wir ihn gewählt haben. Aus meiner Perspektive beschrieben, aber auch aus der Perspektive von Arbeiten, die wir beide zusammen vorgelegt haben. Langsamer geht, deutlicher wird schwierig, aber ich versuche es. Okay. Also, in der Einleitung wird es nun darum gehen, warum wir das Thema gewählt haben und warum wir den Zugang so gewählt haben, wie wir ihn gewählt haben. Und aus meiner Perspektive, aber auch aus der Perspektive von Arbeiten, die ich mit Christian zusammen gemacht habe, kreuzen sich hier 3 Themenfelder, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Also zum einen eben die Überwachung in virtuellen Spielewelten, dann die Darstellung von Gewalt in Computerspielen, insbesondere von Krieg in Computerspielen. Und dann eben die Rolle von Überwachung in der Kriegsführung der Gegenwart unter dem Paradigma Informationskriege. Ganz kurz jeweils zu den 3 Punkten. Zunächst einmal muss man sich klar machen, dass virtuelle Welten wie World of Warcraft Orte der vollständigen Überwachung sind. Alles Handeln, das ich mit meinem Avatar in der Welt vollziehe, erfolgt in Form von Daten, die an den Betreiber gesendet werden. Die können gespeichert werden, die können ausgewertet werden, die können genutzt werden. Deswegen ist es extrem seltsam, dass es kaum Arbeiten zur Überwachung in Computerspielen gibt oder zu Privatheitsverstößen. Deswegen habe ich hier auch mal als nennenswerte Ausnahme in meinem Projekt des Unabhängigen Landeszentrums von Schleswig-Holstein genannt, die sich wirklich als einzige, soweit ich das weiß, über Jahre hinweg mit dem Thema beschäftigen. Es gibt ansonsten nur einzelne Veröffentlichungen, zum Beispiel in Surveillance and Society gibt es einige Aufsätze zu dem Thema. Dafür sind andere Themen im Zusammenhang mit Computerspielen und auch mit World of Warcraft sehr dominant. Also man denke etwa an Online-Sucht oder man denke an Gewaltdarstellungen, wo wir schon beim zweiten Thema sind. Gewaltdarstellungen sind ein ernstzunehmendes Thema auf jeden Fall, sollten aber eben nicht auf die, wie in Deutschland so gerne es geschieht, Killerspieldebatte reduziert werden. 2007 wurden über 50% aller Spiele in Deutschland mit einem Freizeichen über 12 Jahre freigegeben. Das heißt, über 50% aller Spiele enthalten mehr oder minder realistische Gewaltdarstellungen. Das ist eine Zahl, die sich ungefähr konstant hält. Auch ältere Untersuchungen zeigen immer, knapp 50% aller Computerspiele enthalten Gewalt. Und das führte bei mir zu der Frage, was für Gewalt enthalten sie denn eigentlich? Was wird denn da ganz genau dargestellt? Und vor allen Dingen bei den Kriegsspielen stellt sich für mich immer die Frage, wie wird denn da Kriegs dargestellt? Wer sind die Soldaten, wer sind die Opfer, wen sehen wir, welche Art von Krieg sehen wir? Und diese Frage lässt sich eben auch bei World of Warcraft stellen. Das ist immer ein bisschen befremdlich für die Leute, die das Spiel spielen, die sagen, es ist kein Kriegsspiel. Aber man sollte sich eben klar machen, World of Warcraft heißt Welt des Kriegshandwerks, nicht Welt des Gruppenkuschelns oder Welt des Blümchenpflückens. Also man kann Blümchen pflücken, man kann ganz wunderbar Blümchen pflücken. Aber es gibt auch Szenen wie zum Beispiel diese. Man findet zum Beispiel Kriegsdenkmäler in World of Warcraft. Es gibt Waisentage in World of Warcraft. Krieg ist ein Thema, was im Spiel immer präsent ist oder oftmals präsent ist. Auch wenn Christian gleich darauf hinweisen wird, dass bestimmte Aspekte des Kriegs nicht finden. Aber deswegen behandeln wir World of Warcraft als Kriegsspiel und versuchen es auch als Kriegsspiel ernst zu nehmen. Um einigen Fragen vorzubeugen. Wir beide haben World of Warcraft gespielt. Wir beide mögen World of Warcraft. Christian hat es sehr lange gespielt und sehr intensiv. Er mag es noch mehr, als ich es mag. Und die Tatsache, dass wir es jetzt hier als Kriegsspiel behandeln, ist jetzt keine Verdammungsgeste, dass wir sagen, ganz böse, weil es ein Kriegsspiel ist, sondern es ist einfach die Aufforderung, das Spiel ernst zu nehmen als das, was es ist. Und sich auch als Spieler zu fragen, womit spiele ich denn da eigentlich? Solange ich nicht versuche, beim Manuskript zu bleiben, geht es.
Was sagst du denn dazu? Für mich wird es gleich ein bisschen haarig, aber ja, nachher, wenn ich dran bin, vielleicht.
Okay. Zum Thema Krieg. Wir arbeiten mit einer Definition von Michael Geier, der 95 eben versucht hat, Krieg auf eine nicht existenzialistische Weise zu fassen und eben betont, dass Krieg als ein System verstanden werden muss, als organisierter und bewerkstelligter Massentod. Und was uns hier vor allen Dingen in diesem Beitrag interessiert, ist die Art und Weise, wie wird Krieg organisiert in World of War. Der dritte Aspekt ist der Zusammenhang zwischen Überwachungstechnologien und moderner Kriegsführung. Da fasse ich mich jetzt hier kurz. Stephen Graham hat 2006 zum Beispiel einen sehr schönen Aufsatz dazu veröffentlicht, wie das Militär heutzutage zum einen Überwachungstechnologien verwendet, und wie vor allen Dingen das Militär auch ein großes Interesse an der sogenannten zivilen Sicherheit hat, weil das auch dadurch Plattformen entstehen, an die das Militär andocken kann im Kriegsfall. Was Sie hier sehen, ist eine Illustration aus dem Magazin Wired zur HEARD-Plattform der DARPA, also ein US-amerikanisches Forschungsprojekt, wo Sie sehen, wie... steh mal kurz auf. Soldaten... Technik, wow... Also wo Sie sehen, wie hier Soldaten mit PDAs Informationen direkt bekommen und senden, wie Flugzeuge Informationen einsammeln und oder direkt auch Angriffsbefehle bekommen. Und was wir in diesem Beitrag auch versuchen, ist eben diesen Kontext von Informationskrieg und Kriegs- und Überwachungstechnologien auch nochmal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Damit bin ich schon beim zweiten Abschnitt, wo ich mich sehr kurz halten werde, auch um meine Stimme ein bisschen zu schonen. In einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2006 haben Williams, Hendricks und Winkler zum Thema Fantasy-Spiele, also vor allen Dingen Rollenspiele, auch Pen-and-Paper-Spiele, darauf hingewiesen, dass diese eigentlich aus den Wargames hervorgegangen sind, also aus der Kategorie von Spiel, die im Deutschen mal als Strategiespiel bezeichnet wird, also Brettspiele, in denen Kriegshandlungen dargestellt werden. Und zwar entstand das durch ein Interesse der Spieler daran, nicht immer nur abstrakte Armeen zu befehligen, sondern einzelne kleine Gruppen mit Charakteren auch mal steuern zu können. Dabei gab es verschiedene Einflüsse, zum Beispiel bei Dragons and Dungeons, was oftmals als erstes Rollenspiel gehandhabt wird, ist die Quelle Tolkiens Herr der Ringe sehr offensichtlich, was sich zum Beispiel in den ganzen Rassenkonzeptionen niederschlägt. Das Interessante daran ist aber auch, dass die Entwickler von D&D vorher alle Kriegsspiele entwickelt haben. Also das kommt aus dieser Szene heraus und die Mechanismen sind auch die von Kriegsspielen. Die Fantasy-Kriegsspiele waren in England insbesondere oder auch in Amerika insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg sehr beliebt. Das ist eine neue Entwicklung, die wir nach dem Ersten Weltkrieg haben, als der Krieg so grausam wurde, dass man keine realistischen Kriegsdarstellungen mehr wollte, sondern dann eine romantische Kriegssicht wieder anstrebte, wo dann edle Ritter gegeneinander ins Feld zogen, gegen böse Monster kämpften. Das Spannende, und das möchte ich noch ganz kurz anmerken, ist, dass wir in Deutschland immer von Strategiespielen reden oder oftmals von Strategiespielen geredet haben in der Vergangenheit. Dabei ist Wargame tatsächlich die Übersetzung von Kriegsspiel. Das ist nämlich eine deutsche Erfindung. Das wird in der Fachliteratur immer darauf hingewiesen, und zwar von einem Herrn von Reiswitz, der tatsächlich versucht hat, eine Variante des Schachspiels zu entwickeln, die zur Ausbildung von Offizieren in der preußischen Armee geeignet war. Und von diesem Kriegsspiel, also die ersten amerikanischen Veröffentlichungen heißen auch An American Kriegsspiel, ausgehend haben sich diese taktischen Kriegsstrategiespiele entwickelt, also Elemente wie Fog of War, die man als Computerspieler kennt, stammen aus dem 19. Jahrhundert, aus dieser Ausbildungstradition, in der Kriegsspiele entwickelt wurden. Also das ist nochmal so als kleine historische Note dazu, warum es Sinn macht, etwas wie World of Warcraft als Kriegsspiel zu betrachten, wobei die World of Warcraft-Reihe spannenderweise auch genau diese Entwicklung durchgemacht hat. Die ersten Spiele aus der Serie, also einfach Warcraft, Orcs vs. Human, waren noch ein Strategiespiel und das hat sich dann immer weiterhin zu diesem Rollenspielcharakter hinentwickelt. Und damit gebe ich jetzt ab an Christian.
Ja, wobei ich glaube, du hast noch... Nee. Kommen die später? Oder die?
Später.
Die Rage-Rules?
Ja, später.
Ah, okay. Gut, also was Michael gesagt hat, ich glaube, die Zahl der Spiele hast du noch nicht erwähnt. Es sind mittlerweile über 11 Millionen World of Warcraft-Spieler auf der Welt. Wie viele davon aktiv spielen, welche weniger spielen, wissen wir nicht. Weiß Blizzard vermutlich auch nicht so genau. Wenn man das hört, 11 Millionen Spieler auf der Welt, denkt man tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen etwas über Krieg gehört hat in der World of Warcraft, dass es ja so eine Art virtueller Weltkrieg sein muss, was die Spieler da machen. Also man erinnert sich dann wahrscheinlich an die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts und denkt, dass es, wenn man das noch nie gespielt hat, das ist bestimmt was ganz Furchtbares und Brutales, so wie wir jetzt begonnen haben. Und genau das macht World of Warcraft nicht, weil, wie man hier schon sehen kann, ich bin ein bisschen verdeckt, es werden relativ kleine Gruppen angelegt. Das heißt, 40 ist die Maximalgröße. Das wird aber auch erst im sogenannten Endspiel, wenn man höhere Levelstufen erreicht hat, also wenn man hunderte Stunden gespielt hat, werden diese Gruppen eigentlich erst erreichbar. Man ist am Anfang in maximalen Gruppen von 5 Leuten unterwegs und kämpft meistens gegen die Umwelt. Das ist dann als Player versus Environment oder auch in Player versus Player Matches, also in Spieler gegen Spieler Matches, ist man unterwegs. Das heißt, man macht relativ übersichtliche Kämpfe oder relativ übersichtliche Schlachten. Das Ganze ist für die Spieler relativ folgenlos, wenn man das vergleicht zu dem, was wir von realer Berichterstattung aus dem Krieg kennen. Der Spieler stirbt und er kann zu einem Friedhof gehen, kann sich wiederbeleben lassen. Sehr praktisch. Das heißt, auch die feindlichen Gegner, die Monster, auf die man trifft und so weiter, werden respawned, wie man so schön sagt, werden wiederbelebt, sobald der Spieler weg ist. Das heißt, dann kann der nächste Spieler hingehen und kann das Monster auch besiegen und kriegt dafür auch irgendeine Art von Belohnung. Auf der historischen Ebene, wenn man betrachtet, die World of Warcraft hat eine Hintergrundgeschichte, das heißt den Kampf von zwei Fraktionen der Allianz, das sind eher menschenähnliche Wesen, die man von Tolkien auch erkennt, und der Horde, das heißt eher monsterähnlichen Wesen, die Horde-Spieler mögen mir verzeihen, ja zum Beispiel. Also diese beiden Fraktionen, wenn man die betrachtet, könnte man denken, da muss doch so eine Art großer Krieg laufen. Und tatsächlich, und das war der Hinweis von Michael am Anfang, Blizzard versucht tatsächlich immer wieder Spiel Geschichte zu implementieren, die darauf hinweist, es gibt einen großen Bogen im Hintergrund, eine große Geschichte im Hintergrund, aber tatsächlich stirbt niemand echt und es gibt keine Weisen in Azeroth, das heißt in der Welt von Warcraft. Das nur zum Hintergrund. Es gibt einen schönen Aufsatz, aber auch kontroversen Aufsatz von Esther McCallum Stewart von 2007, die sehr schön darüber berichtet, welche verschiedenen Kriegskonzepte World of Warcraft inszeniert. Wir sehen das allerdings relativ kritisch, weil sie da sehr viele Bezüge zu den ersten beiden Weltkriegen drin sieht, weil eben auch technologische Elemente wie Zeppeline und so weiter auftauchen. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich. Diejenigen, die Fantasy-Rollenspiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele kennen, werden auch diese Science-Fiction- oder Steampunk-Elemente zu Genüge kennen. Also dieser Genre-Mix ist üblich. Ich muss gerade so ein bisschen gucken. Ich sehe das schlecht wegen des Mikros. Hinweisen wollten wir auf jeden Fall noch darauf, dass es eine romantische Tradition von Krieg ist, die da vertreten wird. Es sind mittelalterlich inszenierte, faire Kämpfe. Und da kommen wir nachher auch nochmal drauf, legt Blizzard großen Wert drauf, dass die Fairness der Kämpfe, die Gleichheit der Kämpfer auch von der Softwareseite her immer gewährleistet ist. Es wird auch ganz stark darauf geachtet, dass keine Zivilisten verletzt werden, wenn man das auf die Realität umbricht. Es gibt ein schönes Buch von Münkler, ist es glaube ich, ne? Von Münkler 2004, wo dargestellt wird, dass mittlerweile die Zahl der Zivilisten, die Zahl der sterbenden Soldaten, Kombattanten weit überholt hat. Also es sind mittlerweile 80% Zivilisten, die bei größeren Kriegen sterben und 20% Soldaten. Früher war es mal umgekehrt. Das heißt, man hat hier bei World of Warcraft die Möglichkeit, sich aus Gefechten zwischen den Spielern auch herauszuziehen. Man kann auf bestimmten Servern sagen, ich möchte nicht gegen andere Spieler spielen, ich möchte nur mit der Umwelt interagieren. Und das wird dann auch akzeptiert von der Softwareseite, also es ist dann nicht mehr möglich, angegriffen zu werden. Das heißt, Blizzard gibt uns eine Welt als Spieler, in der es diesen Massentod, der angesprochen wurde, den wir aus realen Kriegen kennen, gar nicht existiert. Und wenn Tod existiert, ist er absolut folgenlos. Gut, dann kommst du.
Aber neben dieser romantischen Ebene, die man auch auf der Darstellungsebene, die zeige ich gleich mal, vorfindet, gibt es eben auch sehr moderne Elemente in World of Warcraft, nämlich Elemente vom Informationskrieg oder Information War. Ich verwende hier Information War als Sammelbegriff für verschiedene Konzepte von Net-Centric Warfare über War 2.0, ist eine meiner Lieblingsbezeichnungen, oder Information Warfare im klassischen Sinne. Es geht einfach darum, dass es hier um Kriegskonzepte geht, wo Informationen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Jetzt kann man natürlich behaupten, dass Informationen immer schon ein wichtiger Bestandteil der Kriegsführung waren. Und nicht zu Unrecht verweist beispielsweise Friedrich Kittler 1998 auf die Bedeutung des optischen Telegrafen für die Napoleon-Feldzüge im Jahre 1809. Dies hat im Krieg, ich zitiere Kittler, eine Funktion der Dringlichkeit injiziert. Das ebenso höfliche wie selbstmörderische Warten der französischen Ritterschaft, bis 1415 auch der englische Verein zur Schlacht bei Agincourt bereit war, nahm ein abruptes Ende. Also muss ich überlegen, dass im Mittelalter Heere brav gewartet haben, bis die anderen sich auch aufgestellt hatten. Von den optischen über die elektronischen Telegrafie, von der Telegrafie über den Funk bis zur Satellitenverbindung ist die Kriegsgeschichte der letzten Jahrhunderte nach Berelius' These reine Dramaturgie gewesen. Zitat Ende von Kittler. Die Beschleunigung, welche der Krieg in den letzten Jahren durch das zunehmende Ausmaß von Automatisierung und Digitalisierung erfahren hat, lässt sich gut an einem Beispiel aus dem Zweiten und Dritten Golfkrieg verdeutlichen. 1991 vergingen 3 Tage zwischen der Ortung eines potenziellen Ziels und seiner Bombardierung durch die US-amerikanischen Truppen. 2003 kam der Angriff innerhalb von 10 Minuten erfolgen. Also vom Zweiten zum Dritten Golfkrieg von 3 Tagen auf 10 Minuten beschleunigt. Nun hat Christian bereits darauf hingewiesen, dass so etwas Modernes wie Bombardierung oder Massentod in World of Warcraft nicht vorkommt. Und auch wenn es sich im Fall von WoW dennoch unter dem Stichwort Informationskrieg beschreiben lässt, so gibt es interessante Abweichungen zur Realität des heutigen Hightech-Krieges. So spielt bei der Beschleunigung der sogenannten Killing Chain der Gedanke der Vollautomatisierung eine wichtige Rolle. Die Diskussion um den Human in the Loop, also jemand, der noch die letzten Knöpfe drückt oder schaltet, nimmt dementsprechend einen breiten Raum ein. Wie Christian später zeigen wird, so zielt Blizzards War on Boards gerade darauf, den Human in the Loop zu behalten. Der Spieler darf sich nämlich nicht zu sehr automatisieren gegenüber dem System. Was WoW jedoch als ein Beispiel von Informationskriegen erscheinen lässt, ist zum einen die unglaubliche Menge an Informationen, welche zum Teil von Blizzard zur Verfügung gestellt wird, aber auch zum Teil von Spielern selbst produziert werden. Die Spieler nutzen dabei die ganze Bandbreite von Informations- und Kommunikationstechnologien. Man denke etwa an die Informationen über potenzielle Gegner, Gegenstände und Orte, welche sowohl in der Datenbank von Blizzard gepflegt werden, aber auch von den Spielern selbst auf Webseiten, auf Wikis und in Foren gesammelt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dazu kommt die Menge an Informationen, welche die Spieler während des Spiels zu bewältigen haben. Ein Blick auf eine Spielszene lässt dies, insbesondere für Nichtspieler, sehr augenscheinlich werden. Okay, fangen wir mit der zweiten Grafik an. Hier sammelt sich gerade eine Raid-Gruppe für einen größeren Angriff. Es sind wahrscheinlich sogar mehrere Raid-Gruppen, die sich hier zusammentreffen, um einen Kriegszug zu organisieren. Also wir sehen hier 40, 50 Spieler. Das unten, was Sie sehen in der Leiste, ist die normale Steuerung. Ich stehe mal kurz auf.
Ja, mach das.
Das sind Steuerelemente, die der Spieler anklicken muss. Das sind die Informationen über meine Gruppenmitglieder. Das ist ein zusätzliches Tool für die Kriegsführung. Hier ist ein Chatprogramm offen, mit wo ich mit Leuten reden kann. Ich habe oben Karten, Kompass, zusätzliche Informationen zu Zaubersprüchen, weitere Bedienelemente.
Ja. Das ist jetzt ein Bildschirm, ein Screen.
Ja, das ist ein Screen.
Ein einziger Screen.
Ja.
Und die aktualisiert sich laufend.
Ja, in Echtzeit. Das ist eine Echtzeitspiel. Also das ist eine Szene, die ein Spieler so sehen kann während des Spiels. Dazu kommt noch Kommunikation mit Headsets. Also es wird auch noch gesprochen währenddessen. Das ist dann jetzt eher eine Spielszene. Also wo auch wieder die Angriffe erfolgen und ähnliches. Also Sie sehen, es ist einfach eine unglaubliche Menge an Informationen, die Spieler verarbeiten müssen. Und dann müssen sie noch überlegen, dass sie noch zusätzliche Informationen eben in Form von Broschüren, von Webseiten und ähnliches brauchen, um das Spiel spielen zu können. Neben diesen Mitteln der... Entschuldigung. Neben diesen Mitteln der Kommunikation bietet Blizzard aber auch noch eine ausgefeilte Möglichkeit des Community Managements in Form von Gilden und Battlegroups an. Also Software, welche die langfristige oder kurzfristige Zusammenarbeit von Spielern ermöglichen soll, die zum Teil auch Überwachungsfunktionen hat. So können Individuen beispielsweise wieder aus Gilden ausgeschlossen werden, wenn sie deren Normen und Ansprüche nicht länger genügen. Wenn sie zum Beispiel nicht in der Lage sind, an den regelmäßigen Trainingseinheiten teilzunehmen oder allgemein zu schlecht spielen. Man muss sich vor Augen führen, dass Raids zum Beispiel teilweise auf Video aufgezeichnet werden. So ein Raid kann auch mal 2-3 Stunden dauern, wenn ich da richtig informiert bin.
Oder länger.
Dann wird anschließend sich das Video angeschaut und wird geguckt, wo sind unsere Schwachstellen gewesen. Wer hat nicht gut genug gespielt? Und das kann dann eben auch zu internen Sanktionen wieder führen. Bemerkenswert, das ist auch der letzte Punkt, den ich meiner Stimme zumuten möchte und Ihren Ohren, ist an diesen informationalen Aspekten der Kriegsführung in World of Warcraft übrigens die Injektion von Dringlichkeit, von der Kittler gesprochen hat. WoW ist an und für sich keine persistente Welt. Das heißt, sobald ich mich auslogge, passiert eigentlich nichts in der Welt. Als Single-Spieler kann ich jetzt eine Quest spielen, hör auf, mach irgendwann weiter. Das ändert nichts an meinem individuellen Spielvergnügen. Erst im Zusammenspiel entsteht die Verpflichtung dazu, regelmäßig zu spielen, um nicht den Anschluss zu anderen Spielern zu verlieren. Und was dann eben auch so weit zur Folge haben kann, dass zum Beispiel nachts um 3 das Telefon klingelt nach dem Motto, wir brauchen dich jetzt. Das Interessante daran ist eben, dass es nicht im Spiel an und für sich angelegt, sondern entsteht durch die Kommunikationsmittel und durch die Spieler-Community. So.
Ja, also zusätzlich zu diesem sehr spannenden Info-War-Aspekt kommt das, was wir Blizzard's Panoptikon genannt haben. Das heißt, das, was quasi noch, ich sag mal, hinter der Bühne obendrauf setzt an Überwachung und Kontrolle. Man mag jetzt denken, dass, wir haben es außen innen genannt, um es zu vereinfachen, dass Blizzard alles daran setzt, um seine Spielwelt und seine Spieler zu schützen, also quasi einen Schutzwall nach außen aufbaut, was auch durchaus passiert, so ist es nicht. Zum Beispiel gab es sehr häufig Fälle von versuchten Identity Thefts, das heißt, Leute von außerhalb haben versucht, an Kreditkartennummern zu kommen, an virtuelle Güter, an die Spielcharaktere, an alles, was sie kriegen konnten letztendlich. Und was man auch, wie wir gleich sehen werden, wiederum, so virtuell es auch sein mag, wieder zu Geld machen kann auf realen Märkten. Allerdings ist uns eine ganz starke Asymmetrie aufgefallen zwischen dem Schutz nach innen, dem Schutz nach außen, den Blizzard da fährt. Uns ist aufgefallen, dass Blizzard sehr viel Wert darauf legt, seine Spieler zu überwachen und nicht die Bedrohung für die Spieler abzuhalten. Das heißt, vielleicht ganz kurz zuerst zu dem Instrument, was Blizzard da ganz stark einsetzt. Das sind nämlich die Game Master, das ist Punkt 2. Und zwar kurz GMs genannt, das sind Hundertschaften von für den Spieler unsichtbaren Menschen, die in einer Zentrale bei Paris sitzen, wo Blizzard eine Unterkunft, eine Zentrale für die hat, und die den Spielern nicht nur bei Support-Fragen, bei technischen Fragen, bei Fragen im Spiel, bei Problemen im Spiel helfen, sondern vor allen Dingen dafür eingesetzt werden, um Missbrauch zu verhindern, und zwar Missbrauch im Sinne Blizzards, nicht Missbrauch im Sinne des Spielers. Das heißt konkret, wenn ein Spieler den anderen Spieler betrügt, zum Beispiel im Handelsfenster, also Handel ist auch im Spiel möglich, dann interessiert es Blizzard überhaupt nicht. Das schließt Blizzard aus, dass dafür gehaftet oder dass da überwacht wird, sondern Blizzard interessiert sich explizit dafür, dass die Spielfunktionen nicht verändert werden, das heißt, dass nicht gecheatet wird, das heißt, dass der Spieler keine Add-ons installiert, die er nicht installieren darf. Beliebt und bekannt geworden sind da natürlich, das wissen wahrscheinlich einige, die sogenannten Bots, mit denen man die Spielfigur einfach, ohne dass man am Rechner sitzt, durch die Gegend laufen lassen kann und Aufgaben erfüllen lassen kann. Das heißt, die Figur sammelt zum Beispiel über Umwege natürlich, wir vereinfachen das, Gold, die man ansonsten als Spieler mühselig selber quasi durch Arbeit sammeln müsste. Zum Beispiel, indem man Gegner tötet oder Pflanzen sammelt, Blümchen pflücken und so weiter. Das heißt, da versucht Blizzard ganz stark Kontrolle zu haben, dass Spieler das nicht nutzen. Und das kennen vielleicht auch einige den Begriff China-Farmer. Es gibt gerade in Asien ganz viele teilweise auch wiederum missbrauchte Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als vorm Rechner zu sitzen und Gold zu sammeln, virtuelles Gold zu sammeln in der World of Warcraft, was dann von Besitzern dieser Zentralen oder von dieser dubiosen Geschäftsstellen wiederum nach Europa oder nach Amerika verkauft wird. Das heißt, wenn Sie mal bei eBay gucken und geben Gold plus WoW ein, finden Sie zigtausend Angebote, obwohl es offiziell seit, ich glaube, 2 Jahren von eBay unterdrückt wird und verboten ist, laut Blizzard. Blizzard hat also eine Art Pakt mit eBay. Ja. Das heißt, War on Cheating geht natürlich noch wesentlich weiter. Es gibt mehr Hilfsprogramme, als man sich vorstellen kann. Einige von den Programmen, die wir bei den Screenshots gesehen haben, wurden teilweise von Blizzard übernommen, weil Blizzard die Ideen gut fand. Wenn Blizzard Ideen nicht gut findet, werden Programme teilweise verboten. Das heißt, das sind gerade die Dinge, die dem Spieler zu viel Automatisierung erlauben. Der Spieler soll also möglichst viel Aufwand und Arbeit im Spiel haben, um möglichst lange Abonnent im Spiel zu sein. Das ist nämlich das grundlegende Geschäftsmodell, das Blizzard 13 bis 14 Euro pro Monat vom Spieler verlangt, zusätzlich zum Kaufpreis. Als nächstes möchten wir kommen zum Spyware-Vorwurf, der auf der Seite rootkit.com von, ich glaube, von Robert Hoglund zuerst geäußert wurde, 2005. Und der sich wunderte, dass auf einmal ein Hintergrundprogramm von Blizzard versucht, Daten anderer Programme auszulesen. Und er zitiert dazu eine etwas ältere Fassung der End-User-License-Agreement, die jeder Spieler vor dem Spiel unterschreibt oder vor der Installation oder vor dem Update des Spiels unterschreibt. Und da heißt es, when running the World of Warcraft client may monitor your computer's random access memory and or CPU processes for unauthorized third-party programs running concurrently with World of Warcraft. Das heißt, und das ist auch nicht unüblich für andere Systeme, wie das Xbox 360-System und ganz viele andere Hersteller, die nicht aus dem Spielesektor kommen. Es gibt Update-Programme, die ganz unscheinbar daherkommen und die gucken, was läuft denn neben mir noch alles. Und in diesem Fall musste Hoglund zugeben, dass die Daten zwar ausspioniert wurden, aber nicht an den Server von Blizzard geschickt wurden. Das heißt, es ging tatsächlich darum, zu schauen, läuft da ein Cheat-Programm. Die andere Frage ist, kann man so einfach den User ausspionieren und sei es nur auf seinem eigenen Rechner? Mittlerweile ist diese Passage aus der End-User License Agreement verschwunden. Ich werde jetzt nicht aus Zeitgründen auf die aktuelle End-User License Agreement eingehen. Da sind aber, wenn Sie sich das anschauen möchten, sehr lustige Begriffe. Freier Zugriff auf den Client, den der User ja nur abonniert und nicht kauft oder behalten darf. Der freie Zugriff ist von Blizzard von selber in Anführungszeichen gesetzt, was ich sehr lustig fand. Also eine uneigentliche Redeweise. Blizzard nimmt sich das Recht heraus, jederzeit per Fernzugriff die Modalitäten auf dem Rechner des Users zu ändern, ohne dessen Kenntnisnahme. Also wer das nachschlagen möchte, findet es auch in der aktuellen Version. Ja, natürlich, gern.
Um vielleicht das Problem noch mal zu zeigen für andere Bereiche, dass Microsoft 360 Live Network, also der Online-Community-Service von Microsoft für die neuen Konsolen, entschuldigt sich in der End-User-License dafür, dass sie nicht alle Kommunikation abhören können. Sie versuchen es, aber sie schaffen es nicht. Aber sie werden die Daten, soweit es möglich ist, auch öffentlich machen, wenn es ihnen danach ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem ganz stark proportionären System zu tun, was aussieht wie ein Internet-Chat-Programm, was aussieht wie ein Voice-to-Voice-Telefon, aber wo der Betreiber explizit gleich sagt, die Informationen gehören uns und wir machen damit, was wir wollen.
Ja, das kann man auch allen Google-Mail-Usern eigentlich auch zurufen. Ja. Also man gibt eigentlich die Rechte an seinen Mail-Inhalten ab. Wer damit wissenschaftliche Inhalte verschickt, sollte nochmal drüber nachdenken, was er da tut. Also es gibt viele Dinge, denen man einfach zustimmt. Gerade bei World of Warcraft ist es tatsächlich so, das bestätigen mir auch immer wieder Leute, man datet das Spiel ab, das passiert relativ häufig, weil viel Spielcontent dazukommt. Und man ist verpflichtet, nochmal die End-User-License-Agreement durchzuscrollen. Das machen die meisten aber so und drücken auf Agree. Und daher kommt es, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was da drin steht, weil sie schnell spielen wollen, was auch wiederum verständlich ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, was ich schon angedeutet habe. Der Handel von virtuellen Gütern wird von Blizzard definitiv verhindert. Die sind da sehr aktiv und haben zuletzt auch einen großen Prozess gegen einen Bot-Hersteller, nämlich Glider, in den USA gewonnen und haben den verklagt, weil sie dadurch Einnahmen verloren haben. Weil die einzigen, die Gewinn machen sollen und können in dem ursprünglichen Modell von WoW, ist natürlich Blizzard. Also es geht darum, dass man, Sie kennen das wahrscheinlich von Second Life, dass man nicht wie in Second Life die virtuelle Währung mit der realen Währung verbinden soll als User. Das ist das, was Linden Lab, der Hersteller von Second Life, ja explizit erlaubt, damit auch Gewinn macht, kann man ja ehrlich sagen. Aber bei Blizzard, bei World of Warcraft ist es definitiv sehr autoritär gehalten, dass Blizzard da die Kontrolle haben möchte. Und insofern gehen viele der Bemühungen der Game Master und auch andere Bemühungen der Spyware und so weiter in diese Richtung. Ein sehr interessanter und auch sehr kontroverser Beitrag ist in dem Zusammenhang, Michael wird da immer ganz wild, wenn ich den Namen sage, der Herr Bartel, den ich zuletzt mal in Potsdam treffen konnte live, der Co-Autor, das heißt Miterfinder des ersten MUD, also des ersten Multi-User-Dungeons ist, von 1978, glaube ich, ja, also mittlerweile 30 Jahre her, also quasi der Vorläufer der Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Ja, das sage ich auch nicht nochmal. Genau. Und der Artikel, auf den wir uns beziehen, ist Why Governments Aren't Gods and Gods Aren't Governments. Und da fehlt uns jetzt, glaube ich, eine Folie. Ne? Er sagt tatsächlich, dass virtual world designers need to be considered gods, not governments, because that's what virtual world designers are. Das klingt erstmal kontrovers, das ist auch das, was Michael immer gerne auf die Palme bringt. Also das heißt nichts anderes als, die Spieledesigner als Götter müssen tun können, was sie wollen. Das bezieht sich natürlich zum großen Teil auch auf das, was Michael angesprochen hat, die Kontrolle wiederum durch Regierungen. Das heißt die Einstufung für Altersklassen und so weiter, dass das Produkt begutachtet und freigegeben werden muss, bezieht sich aber tatsächlich auch auf Freiheiten gegenüber dem User, über die wir reden und uns auch teilweise als Spieler aufregen natürlich. Also dass Bartel den Spielehersteller, in dem Fall Blizzard, als Gott sieht, sehen wir aber nicht ganz so, um es mal milde auszudrücken. Wir finden, dass die Figur von Machiavelli, des Prinzen, des Principe, viel besser passt für die Spielehersteller. Und die Figur des Principe, um das nochmal aufzugreifen, weil der Name ja häufiger gefallen ist heute, wird ja auch von Foucault in seinen Schriften zur Gouvernementalität öfters genannt und eingeführt und als fragile neue Herrschaftsform dargestellt. Das heißt, wir zitieren mal aus Machiavelli direkt. Denn ein Fürst hat zweierlei zu fürchten. Zum einen die inneren Gefahren von Seiten der Untertanen, zum anderen die äußeren Gefahren fremder Machthaber. Gegen letztere verteidigt er sich mit einem guten Heer und mit treuen Verbündeten. Solange er nämlich ein gutes Heer besitzt, wird er immer treue Verbündete haben. Und stets werden die Verhältnisse im Inneren ruhig bleiben, solange die äußeren ruhig sind, es sei denn, dass jene durch eine Verschwörung gestört werden. Während also die meisten Autoren, die in den Game Studies und so weiter schreiben, Bartel unterstützen, weil sie auch die Ziele der Industrie natürlich stärken wollen, finden wir eher aus unserer Erfahrung in der Kommunikation mit anderen Spielern und aus der Beobachtung der Interaktion zwischen Fans, Spielern und Hersteller, dass Blizzard eher ein Herrscher ist, der beobachten muss, dass er, wir haben das souverän, also in beiderlei Sinne, der souverän bleiben will und dafür viel tun muss. Und ein schönes Beispiel dafür ist die Forenzensur, die hier auch genannt ist. Das heißt, in den offiziellen Blizzard-Foren können sich, angeblich hätte ich jetzt fast gesagt, sollten sich einmal Spieler kritisch äußern dürfen und ihre Anliegen vorbringen dürfen und ihre Probleme. Es ist aber seit 2005, seitdem das Spiel in Deutschland erschienen ist, tatsächlich so, dass die Game Master, die auch diese Foren moderieren, eher selten auf die Anfragen der User eingehen, beziehungsweise bei wirklichen Problemen die Anfragen tatsächlich löschen. Dafür haben sie natürlich mehrerlei Gründe. Also ganz oft kommt es natürlich vor, stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten, alle Menschen haben frei, die World of Warcraft spielen wollen, was passiert? Die Server brechen zusammen. Jetzt könnte man vermuten, dass Blizzard auf der Webseite schaltet, liebe Spieler, es tut uns leid, ist unser Fehler, ihr seid einfach zu viele. Ja? Ihr seid tolle Fans, aber ihr seid einfach zu viele heute. Genau das passiert nicht, das machen andere Spielehersteller vielleicht. Blizzard macht da eine sehr verschwiegene Informationspolitik und gibt quasi die Schuld für Probleme an die Spieler zurück. Und kontrolliert quasi die Foren, indem beispielsweise ganz oft auf Doppelpostings, also doppelte Anfragen verwiesen wird. Das heißt, kritische Dinge werden regelrecht aussortiert, das muss man leider so sagen. Und das ohne, dass sich die Leute im Ton vergriffen hätten. Das möchte ich nochmal betonen. Es gibt natürlich unglaublich viele junge Spieler, die sich mächtig im Ton vergreifen. Da kann auch ich das völlig nachvollziehen. Ja, also das wäre das klassische Beispiel dafür, dass Spieler mittlerweile enttäuscht sind über den Response, den sie von Blizzard kriegen, auch als Supporter. Sie zahlen ja immerhin Geld monatlich, um das Spiel zu spielen. Und das wäre der Punkt, der wirklich kritisch zu beachten ist, dass da auch eine Kontrolle über die Kommunikation außerhalb des Spiels stattfindet. Haben wir nicht mehr drauf. Hey. Aber wer das noch als Randbemerkung, wer das Ganze mal nachempfinden möchte aus Seite des Herstellers, dem sei das Spiel Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Tycoon empfohlen. Und da kann man wirklich ein sehr abstraktes Setting aufmachen und selber so einen Role-Playing-Game-Server aufmachen und managen. Und kann sich da, wem das jetzt zu kritisch war, zu Industrie und kommerzkritisch, kann sich da nochmal ein Bild von der anderen Seite machen. Warum könnte ich denn auf die Idee kommen, Spieler zu zensieren und zu kritisieren? Was passiert denn, wenn ich das zu sehr demokratisiere in einem gewissen Sinne, dass jeder sagen kann, was er will? Was passiert dann mit dem Server? Also das mal als kleiner Spieltipp. Ich glaube, das gibt es auch für Mac, das Spiel. Insofern kommen wir zum Schluss. Also den Punkt, den Michael am Anfang gemacht hat, World of Warcraft ist als Kriegsspiel, zwar als folgenloses, aber als Kriegsspiel durchaus ernst zu nehmen. Man sollte genauer hingucken, also auch unser Panoptikon richtet sich auf quasi auf das Spiel, auf das Innere des Spiels, nicht nur auf die Oberfläche, die der Spieler natürlich in seinem Spielspaß nur wahrnimmt. Und die von Michael vorgenommene Anwendung des Infowar-Konzepts ist sehr fruchtbar und macht Dinge sichtbar, die man als Spieler oder als neutraler Beobachter, beispielsweise in den Game Studies, so, glauben wir zumindest, nicht sehen würde. Ich denke, das ist dann der Schluss. Jo, ja, danke.
Ja, vielen Dank für diesen sehr informativen Vortrag, der mir eine Fülle von neuen Einsichten vermittelt hat. Gibt es Fragen angesichts der knappen Zeit? Bitte knapp.
Ja. Und zwar, ich habe einmal gelesen, dass es irgendwie US-Streitkräfte.
Ich habe einmal gelesen, dass die US-Streitkräfte speziell Gamer anwerben, die angeblich über besonders große kognitive Fähigkeiten verfügen, um sozusagen in den virtuellen Welten des der Kriegsführung eingesetzt zu werden. Wissen Sie da eigentlich etwas von? Gibt es da sozusagen eine konkrete Verbindung zwischen der Konditionierung durch Spielewelten und der Kriegführung?
Es kommt darauf an, auf welcher Ebene Sie das ansiedeln. Das bekanntes Beispiel ist America's Army, ein kostenloser Ego-Shooter, der auch zu Regulierungs- und Werbezwecken eingesetzt wurde. Auch die Hezbollah hat einen eigenen Ego-Shooter entwickelt, um potenzielle Kämpfer anzuwerben, nach dem Motto, was die Amerikaner können wir auch. Was diese Strategiespiele angeht, da gibt es das bekannte Beispiel Full Spectrum Warrior, was ursprünglich für die US-Armee entwickelt wurde, aber auch inzwischen kommerziell im Handel ist, womit allerdings eher strategische Aufgaben geübt werden. Also ich glaube nicht, dass man wirklich das Schießen mit Gewehren an Computern ausbilden kann. Ja,
es ging um Kampfpiloten, die sozusagen eine besonders hohe Reaktionsgeschwindigkeit aufgrund der Konditionierung am Computerspiel haben sollen.
Ja,
damit auf dem Display schneller Entscheidungen treffen können sollen als normale.
Ich weiß, dass das kenne ich jetzt nicht als spezielles Beispiel. Ich weiß, dass Computersimulationsspiele immer noch eingesetzt werden, zu Trainingszwecken auf jeden Fall. Wenn man sich mal die Militärsoftware ansieht, die sieht anders aus, als Spieler aussehen. Also ich würde da keinen 1:1 Schluss zulassen. Umgekehrt habe ich einen ähnlichen Vortrag auf einer Konferenz zu virtueller Krieg gehalten, in Gegenwart von Militärs. Und die waren sehr, sehr beeindruckt, mit wie viel Informationen junge Spieler umgehen können.
Ja, bitte.
Ja, ich habe nochmal eine Frage zu dem Begriff des Panoptikums, den Sie ja verwendet haben. Und ich würde da auch gerne noch an den vorherigen Vortrag, der, finde ich, in der Hinsicht viel zu wenig diskutiert wurde, nochmal anschließen. Ich habe ein Problem damit, dass man dieses Modell, das Foucault verwendet, so ein bisschen als Metapher mittlerweile benutzt. Ja? Und zwar in dem ersten Vortrag hätte ich schon die Frage, ist es nicht ein Unterschied, wenn ich mir diese Architektur des Panoptikums vorstelle, dass der Häftling ständig einer virtuellen Sichtbarkeit ausgesetzt ist, also ständig sich vorstellen könnte, dass jemand schaut. Ja, und das meint wirklich auch Sichtbarkeit im Sinne von, ich schaue auf ihn, ich schaue auf seine Handlung, auf das, was er tut. Ja. Wenn er jetzt ein Armband trägt, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache, weil das Armband macht nichts anderes als der GPS-Satellit. Es sagt wann und wo. Es sagt nichts über die Handlung. Es ist eine ganz andere Sichtbarkeit, ja, vielleicht eine metaphorische Sichtbarkeit, aber nicht eine reale Sichtbarkeit. Und so ähnlich geht es mir mit diesem Spiel. Ja. Was ich in diesem Spiel tue, ist, das haben Sie ja auch eigentlich dargestellt, ja, ein Kriegsspiel, also ein Probehandeln. Ja. ist keine richtige Handlung, für die ich auch nicht bestraft werden kann erstmal. Weil Probehandeln, dazu sind Medien da, sind eben straffrei. Und die Frage ist, die Daten, die da gesammelt werden, das ist doch ein Data Mining, wie es eben generell in der digitalen Welt geschieht. Also was, das sind doch keine Daten, die panoptisch sozusagen verwendet werden oder in eine Art Panoptikum gesammelt werden. Das würde ich sagen, das sind zwei unterschiedliche Dispositive, wenn man diesen Begriff benutzen will, ob ich eben eine Architektur habe, dieses Panoptikum, wo in der Mitte eventuell jemand sitzt, ja, und es um Sichtbarkeit geht, oder ob ich Daten sammle von Usern, wie Sie das ja auch gesagt haben, bei Microsoft und so weiter stattfindet. Also ich würde da schon einen qualitativen Unterschied sehen und würde diesen Begriff des Panoptikums eigentlich vermeiden in dem Zusammenhang.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass das Panoptikum inzwischen teilweise sehr unreflektiert verwendet wird. Ich habe ihn hier sehr, sehr bewusst gewählt, aufgrund der Tatsache der unsichtbaren Beobachter, die durch die Welt laufen und Normabweichungen feststellen innerhalb des Spiels. Also diese unsichtbaren Beobachter, von denen ich nicht weiß, ob sie gerade da sind oder nicht, ist für mich ein sehr starkes panoptisches Moment in World of Warcraft. Dazu kommt, dass ähnlich wie Foucault die Zergliederung der Gesellschaft verschiedene panoptische Beobachtungssysteme beschreibt. Hier nicht nur eine Beobachtung zum Beispiel durch die Game Master, also im Auftrag von Blizzard stattfindet, sondern eben auch Tools der Überwachung der Spieler wiedergegeben werden, die dann wiederum auf andere Überwachungssysteme übergehen. Also deswegen der Begriff des Panoptikums hier an dieser Stelle. Und der andere Zusatz, ich hoffe, das wurde auch deutlich, wir haben hier das Beispiel World of Warcraft genommen, um überhaupt mal auf die Problematik im Spielzusammenhang klarzumachen. Es wird sehr oft über Überwachung im Internet gesprochen, aber komischerweise ist der ganze Online-Spielbereich meistens davon ausgeschlossen. Und hier wird nochmal ganz massiv, also meines Erachtens nach viel stärker beobachtet, zumal ich auch die einzelnen Charaktere als Betreiber des Systems einzelnen Personen zuordnen kann. Also, weil die Leute mit Kreditkarte zahlen. Ich weiß einfach, wer das ist. Was ganz neue Möglichkeiten des Data Minings gibt.
Gibt es sonst noch Fragen?
Diese panoptische Anordnung schaltet ja andere Mechanismen ein, und zwar der Normalisierung. Ne? Gibt es da irgendwie Daten oder irgendwie Aussagen darüber, ob die Spieler sich tatsächlich normalisieren oder inwiefern diese Struktur oder die Klarheit, das Verständnis dieser Überwachungsstruktur sich auf das tatsächliche Handeln der Spieler im Spiel auswirkt?
Normalisierung, ja. Dadurch, dass die Game Master unsichtbar sind, hat man kein unmittelbares Feedback. Das heißt, man merkt eigentlich erst die Sanktionierung durch das System, wenn man wirklich etwas Schwerwiegendes falsch gemacht hat, wenn man ausgeschlossen wird. Das System funktioniert nämlich dann tatsächlich ein wenig anders. Also wenn man sich ein Gefängnis vorstellt mit einer panoptischen Überwachung, wird man nicht ausgeschlossen, wenn man etwas falsch macht. Wäre ja schön. Im System WoW ist es dann natürlich genau andersrum. Man möchte am Spiel teilnehmen und man wird im Normalfall wird man als Spieler nicht merken, dass man beobachtet wird. Und ich glaube, ein Großteil der Spieler nimmt auch die End-User-License-Agreement nicht ernst. Ich glaube, wo viele Spieler den ersten Berührungspunkt haben, wenn sie Gold kaufen zum Beispiel, weil sie einfach den Arbeitsaufwand, der da drin steckt, nicht leisten wollen und dann vom Spiel eventuell ausgeschlossen werden, weil Blizzard nicht unterscheidet zwischen den Bösen, die das Gold außerhalb beschaffen und dann verkaufen, und den Leuten, die es aus Spaß in ihrer Freizeit dann eben erwerben. Also da macht Blizzard kaum einen Unterschied.
Ja. Und vielleicht zwei kurze Antworten noch ergänzend dazu. Ich glaube, dass Normalisierungsprozesse gerade in den Gilden eine große Rolle spielen. Also die Frage, was ist ein Spieler und was ist ein guter Spieler? Was wird von mir erwartet? Wie oft muss ich spielen? Wie gut muss ich spielen? Und dann natürlich ist World of Warcraft, da gibt es auch einige Aufsätze zu, einfach Arbeit. Das ist ein ziemlich kapitalistisches Spiel. Man muss stundenlang Blümchen pflücken, notfalls, um eine neue Rüstung zu kriegen. Und so sehe ich auch ganz starke Normalisierungsprozesse drin, die eben wieder auf die Figur des Gamers durchschlagen. Was muss ein Gamer machen? Was muss er akzeptieren?
Vielen Dank, Christian Hofstadt und Michael Nagenborg.